Hallo und herzlich willkommen zu Leipzigfach nachgefragt, der Karriere-Podcast der Stadt Leipzig. Mein Name ist Svenja Schnüll und ich treffe mich hier mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Leipzig. Ich möchte herausfinden, welche Themen sie voranbringen wollen, was sie antreibt und motiviert und welche Überraschungen die Arbeit bei der Stadtverwaltung bereithält. Heute zu Gast ist Janina Bittner, Leiterin der Abteilung Jugendhilfe und stellvertretende Amtsleiterin im Amt für Jugend und Familie. Derzeit außerdem kommissarische Abteilungsleiterin im ASD, das steht für Allgemeiner Sozialdienst. An Führungserfahrung mangelt es Janina also nicht und wir reden heute über ihr Führungsverständnis und Kulturwandel. Außerdem ist Janina Teil des agilen Fokusteams der Stadt Leipzig und was es damit auf sich hat, erzählt sie in dieser Folge. Janina, herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Du hast 8 Jahre als Sozialarbeiterin und 2,5 Jahre in der Jugendhilfe gearbeitet, bevor du Abteilungsleiterin der Abteilung Jugendhilfe geworden bist. Wie war für dich der Wechsel von der operativen Tätigkeit hin zur Führungskraft und wie bist du das angegangen?
Das war auf jeden Fall ein großer Sprung, weil ich ja tatsächlich aus der mitarbeitenden Ebene direkt Abteilungsleitung wurde, ohne beispielsweise Sachgebietsleitung zwischendurch geworden zu sein. Ich hatte allerdings ein bisschen Führungserfahrung sammeln dürfen, weil ich das Sachgebiet, in dem ich tätig war, stellvertretend geleitet habe. Und ansonsten habe ich tatsächlich die größte Sorge davor gehabt, wie das Team dann meine neuen Mitarbeitenden das aufnimmt. Und die waren aber, glaube ich, doch weitestgehend sehr dankbar und froh, dass ich mich dieser neuen Aufgabe gestellt habe. Und wir haben dann sehr enges und gutes Miteinander weiter pflegen können und tun das auch bis heute. Ich komme gerade zum Beispiel von einer Mittagessenseinladung meiner damaligen Kolleginnen und Kollegen.
Und du hast ja auch gesagt, du hast selber schon, dadurch, dass du natürlich viele Führungskräfte hattest, auch schon so eine Haltung oder ja, eine Idee davon entwickeln können, wie du vielleicht auch führen möchtest.
Ja, genau. Ich glaube, das gibt immer so 2 Formen der Führungserfahrung. Ne? Natürlich die ganz klassische. Ich habe als Führungskraft gelernt, Menschen zu führen, eine Abteilung zu führen, ein Sachgebiet. Aber ich glaube, auch alle Mitarbeitenden haben ja die Führungserfahrung, dass sie sehr genau für sich einschätzen können, wie ihre eigene Führungskraft auf sie wirkt. Ne? Was ihnen an der gut gefällt, was Dinge sind, wo sie vielleicht sagen, das finde ich total klasse, das ist eine tolle Führungskraft für mich. Oder auch Dinge oder Verhaltensweisen oder Handlungen, wo sie sagen, das würde ich mir als Mitarbeiterin anders wünschen. Und ich habe für mich da auch ein sehr klares Bild gehabt von dem, was mir bei meinen eigenen Führungskräften gut gefallen hat oder weniger gut und habe da so ein bisschen versucht, schon auch aus einer mitarbeitenden Perspektive am Anfang mehr zu denken, was hätte ich mir als Mitarbeiterin gewünscht. Allerdings auch nicht ausschließlich, weil es ja auch nicht nur ein Wunschkonzert ist und Führungskräfte quasi die Marionetten der Mitarbeitenden sind und deren Wünsche zu erfüllen haben. Ne? So ist das nicht zu verstehen, sondern eher wirklich so, was Haltung anbetrifft. Und das hat ganz viel dann eben auch mit einer Art des Vorbilds zu sein zu tun.
Genau, das ist ein gutes Stichwort. Wir haben im Vorgespräch über diese Vorbildfunktion, die man als Führungskraft hat, gesprochen. Was bedeutet das denn für dich im Arbeitsalltag? Wo willst du Vorbild sein?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist mir Verlässlichkeit. Dinge, die ich ansage oder auch Dinge, die ich sage, die wir umsetzen, die müssen für die Mitarbeitenden verlässlich sein, dass das dann auch so passiert oder dass zumindest transparent dann auch berichtet wird, warum gewisse Dinge vielleicht doch nicht passieren, die dann anders geplant waren. Also Verlässlichkeit ist das A und O. Dazu gehört auch eine bis zum gewissen Grad deutliche Transparenz. Also ich muss nicht mit jedem ständig über alles sprechen, aber ich glaube, in den wesentlichen Punkten ist es ganz wichtig, die Mitarbeitenden transparent mitzunehmen und immer so den Dreiklang zu behalten. Was sind die Dinge, die wir wissen miteinander? Was sind Dinge, die im Unklaren sind? Was sind Dinge, die vielleicht oder wahrscheinlich eintreten? Und da sich auch immer wieder abzuholen. Und ganz konkret, glaube ich, ein praktisches Beispiel ist das, dass wir in der Perligstraße in dem ersten Neubau unseres neuen Amtes für Jugend und Familie hinter dem Stadtarchiv schon so moderne Arbeitswelten haben und in großen freien Arbeitsflächen zusammen tätig sind. Und das beziehe ich für mich eben genauso mit ein. Das heißt, auch ich sitze nicht in einem abgeschlossenen Büro, sondern auf der Fläche. Und auch ich versuche schon jetzt immer einen Clean Desk zu hinterlassen, damit für den Zeitpunkt X, an dem wir dann wirklich alle mit dem Clean Desk arbeiten, ich dann da auch als Vorbild mit vorangehen kann. Ich denke, was wir von unseren Mitarbeitenden erwarten, sollten wir selber auch umsetzen. Weitestmöglich.
Du hast jetzt gesagt Verlässlichkeit. Ich musste auch an Verantwortung denken. Und zwar hast du im Vorgespräch gesagt,
Ich bin ein verantwortlicher Typ. Ich mache die Dinge gerne, die nötig sind. Und ich habe mich gefragt, ist das was, was dich auch bei deiner Arbeit antreibt, also das zu machen, was nötig ist?
Ja, ich glaube schon. Also das Gemeinwohl und die Gemeinwohlorientierung stehen für mich schon sehr im Fokus. Das ist ein Grund, weshalb ich eben auch in der Kommunalverwaltung tätig bin. Und ich mache tatsächlich gerne das, was da gerade nötig ist. In diesem Fall ganz aktuell leite ich eben eine zweite Abteilung seit September interimistisch, weil der Bedarf da war, weil das nötig ist. Und dann übernehme ich das gerne. Natürlich muss ich auf mich aufpassen, dass ich da nicht irgendwie sämtliche persönliche Grenzen überschreite. Das versuche ich auch und das gelingt mir auch meistens besser und manchmal weniger. Aber ich packe tatsächlich gerne da an, wo es gebraucht wird. Und ich glaube, dass das auch Mitarbeitende eben sehr schnell positiv bemerken, wenn auch von der Führungskraft der Blick für das gesehen wird, was notwendig ist und man gemeinsam da einfach versucht, vorwärts zu kommen.
In vielen Bereichen der Stadt Leipzig gibt es ja Arbeit, die wenig gesehen wird, bei der keine öffentlichkeitswirksamen Bilder entstehen. Und das ist natürlich auch im Amt für Jugend und Familie der Fall. Da werden Vorgänge abgearbeitet oder da gibt es Mitarbeitende, die direkt mit den Familien arbeiten. Stichwort Wertschätzung. Was ist dir denn in diesem Zusammenhang auch gerade als Führungskraft wichtig?
Ja, ich glaube, das ist wirklich was ganz Wichtiges, was du ansprichst, dass es einen großen Teil in der Verwaltung gibt, die wirklich diese klassische Verwaltungstätigkeit machen, für die uns die Bürgerinnen und Bürger auch schätzen, weil die zu den Dienstleistungen führen, die den Bürgerinnen und Bürgern direkt zugutekommen. Das sind Antragsabarbeitungen, das sind Prozesse, die wirklich einfach von A bis Z durchstrukturiert sind und auch gut abgearbeitet werden und viele Kolleginnen und Kollegen, die das einfach auch sehr leidenschaftlich tun, aber es sind eben nicht die glanzvollen Konfetti-Momente, die sich auf Social Media vermarkten lassen. Ich leite aktuell die Abteilung ASD zusätzlich. Das ist eine Abteilung mit sehr, sehr vielen Sozialarbeitenden, die direkt mit den Familien in Kontakt sind und die sich darum kümmern, bestmöglich Kinderschutz und Unterstützung für Familien zu leisten. Und an der Stelle ist es mir ganz wichtig, die Kolleginnen und Kollegen zu besuchen, nah dran zu sein und bei so Kleinigkeiten dann auch zu unterstützen, die deren Arbeitsalltag etwas erleichtern. Wir haben beispielsweise zuletzt alle mit so Material beliefert, was bei den Obhutnahmen mit Kleinstkindern notwendig ist, von Windeln bis zu anderem Hygienematerial und Fläschchen, damit einfach die Kolleginnen und Kollegen sich nicht auch noch die Gedanken machen müssen, wenn sie sowieso schon in belasteten Situationen tätig sind.
Wir haben jetzt schon ein bisschen was zu deinem Führungsverständnis gehört. Ihr habt euch aber auch im Amt für Jugend und Familie in den letzten Jahren intensiv mit Führung und Kultur auseinandergesetzt und einen Wandel angestoßen. Dabei habt ihr euch mit dem Thema Soziokratie beschäftigt. Was bedeutet das denn? Und was konkret habt ihr da ausprobiert und umgesetzt?
Also das hat unser aktueller amtierender Amtsleiter, der Herr Kamphausen, so ein bisschen mitgebracht, als er 2023 das erste Mal zu uns kam. Wir haben damals versucht, grundsätzlich die operative Ebene mehr an die Führungsebene anzubinden, also weniger im Elfenbeinturm zu sitzen und die Beschäftigten wissen vielleicht gar nicht so richtig, was die da oben so den ganzen Tag treiben. Das heißt, wir haben so relativ einfache Dinge schnell umsetzen können, dass beispielsweise unsere Dienstberatung für Beschäftigte geöffnet wurde, sodass sich Beschäftigte, die einfach mal da reinschnuppern wollten, wie die Dienstberatung bei der Amtsleitung und den Abteilungsleitern aussieht, sich anmelden konnten und dann dabei sein konnten und auch integriert wurden in das Geschehen. Und wir haben ein internes Vorschlagswesen eingeführt, wo Mitarbeitende Vorschläge unterbreiten könnten, um Verbesserungen bei uns im Amt einzuführen. Und dazu, und jetzt kommen wir zur Soziokratie, haben wir eine Pilotgruppe gegründet, wo alle Ebenen vertreten sind, Beschäftigte, Sachgebietsleitungen, Abteilungsleitungen, Amtsleitungen und wo wir nach dem soziokratischen Modell gemeinsam entscheiden, welche Vorschläge angenommen werden können und welche nicht. Das ist so eine einfache Runde. Jeder kann sich einmal zu dem Vorschlag äußern und dann wird miteinander abgestimmt, ob das umgesetzt werden kann oder nicht. Und im Zweifel hätte die Amtsleitung die entscheidende Stimme mehr oder weniger in die eine oder andere Richtung. Und das ist ein sehr gutes Modell gewesen, wo wir schnell zu Entscheidungen gekommen sind und wirklich alle mitnehmen konnten. Das war ganz toll.
Das hört sich total spannend an. Und gleichzeitig hast du gesagt, dass du auch großes Verständnis hast für KollegInnen, die sich so wenig Veränderungen wie möglich wünschen. Wie geht das zusammen? Also der Wandel, Neues auszuprobieren und dann aber auch der Wunsch nach Beständigkeit oder auch die Angst vor Veränderungen, ne?
Ja, das ist, glaube ich, genau das. Wir müssen uns, glaube ich, Bewusstsein, dass so Veränderungen die unterschiedlichsten Gefühle bei Beschäftigten auslösen kann. Es gibt immer welche, die totale Lust haben und einfach mitmachen, die sich denken, okay, erstmal loslaufen und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann gibt es Beschäftigte, die vielleicht auch nicht abgeneigt sind, aber denken, naja, erstmal alles durchexerzieren, was so schief gehen könnte und dann gucken, was übrig bleibt und loslaufen. Und es gibt sicherlich auch diejenigen, die aus manchmal guten, manchmal nicht so guten Gründen sagen, ich möchte eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist, weil das war und ist ja gut so für mich. Und ich glaube, grundsätzlich, es ist schwierig, immer alle mitzunehmen. Das ist, glaube ich, auch etwas, wenn ich das versuchen würde, dann müsste ich mich von all meinen Idealen irgendwann verabschieden, weil ich nehme nie alle mit. Die Frage ist ja, wie kriege ich die allermeisten dazu, dass die Lust haben, diese Veränderungen mitzutragen? Und ich glaube, da ist es ganz wesentlich, erstens für mich zu wissen, wenn ich eine Veränderung anrege, die ich dann schon auf meiner Führungsebene lange durchgesprochen und lange geplant habe, dann brauchen die Mitarbeitenden genau den gleichen Zyklus ab meiner Bekanntgabe und durchlaufen all das, was ich schon durchlaufen habe, zeitversetzt. Also zu erwarten, dass die Menschen sofort Hurra schreien und mitmachen, das wäre, glaube ich, fehlerhaft, sondern es ist eher wichtig zu wissen, dass die Mitarbeitenden dann durchaus erst noch an einem ganz anderen Punkt sind, als ich selber vielleicht bin und wir miteinander dann uns erst annähern müssen, auf dem Weg sozusagen nicht nur in die gleiche Richtung zu gucken, sondern auch miteinander so aufzuholen, dass wir dann irgendwie zusammen weiterlaufen können. Ich glaube, auch da ist das Allerwichtigste zu erklären, warum machen wir die Dinge, wie wir sie machen, warum ist das notwendig. Und für mich ist immer ganz wesentlich, es gibt Entscheidungen, die ich als Führungskraft treffe. Da ist dann sozusagen entschieden, ob wir etwas tun oder etwas nicht tun. Aber bei der Frage der Umsetzung, wie gehen wir mit dieser Entscheidung um und wie implementieren wir die, wie wecken wir das Ganze mit Leben, da sind dann alle wieder miteinander gefragt. Und ich glaube, dass da die Menschen durchaus in der Lage sind und auch ganz gerne Verantwortung übernehmen und die das dann auch tun sollten. Und gleichzeitig gibt es eben diejenigen, die natürlich da noch nicht so gerne mitgehen wollen oder gar nicht. Da ist dann eher die Frage, ob man es schafft, sie auf dem Weg nicht zu verlieren und vielleicht einfach so mitzunehmen, dass es für sie okay ist, ohne dass sie sich da so wahnsinnig selber engagieren müssen, aber zumindest nicht abgehängt werden.
Du hast 2023, 2024 am Führungsprogramm Erfolgreich Führen teilgenommen. Mein Eindruck ist, dass du ja schon mit einer recht klaren Haltung in deine Führungsrolle gestartet bist. Was konntest du denn aus diesem Programm noch lernen und auch mitnehmen?
Also ich habe sehr viel mich nochmal mit mir selbst beschäftigen dürfen und so selbstreflektiv arbeiten können. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich doch auch ganz kritisch an viele Punkte gehen durfte und konnte, wo ich durchaus Potenzial habe, noch in die eine oder andere Richtung mich zu entwickeln. Und ich habe wahnsinnig viel darüber gelernt, welche unterschiedlichen Typen Menschen einfach so grundsätzlich existieren und natürlich auch im Arbeitskontext existieren und dafür so über Perspektivwechsel nochmal mehr Verständnis und Empathie irgendwie zu entwickeln. Gerade was so den Unterschied zwischen eher introvertierten Persönlichkeiten und extravertierten Persönlichkeiten anbetrifft, dass diejenigen, die nicht die Lauten sind, dass das nicht bedeutet, dass die nichts zu sagen haben, ne? Dass man mit anderen Methoden irgendwie Gelegenheit schaffen muss, dass alle auch zu Wort kommen. Und ich habe vor allem nochmal ein tolles Netzwerk an Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtverwaltung aus allen Bereichen kennengelernt, was in der bereichsübergreifenden Arbeit total toll ist, weil ich fast überall jemanden habe, den ich anrufen kann und der oder die mir im Zweifel weiterhilft.
Und vernetzen kann man sich mit dir auch auf LinkedIn, da bist du aktiv. Und ich habe dort in einem deiner Beiträge gelesen, für mich gehört der letzte Freitag im Monat dem Agilen Fokusteam. Kannst du mal kurz erklären, was das Agile Fokusteam ist und warum du Teil davon bist?
Ja, gerne. Das Agile Fokusteam ist eigentlich ein Sammelsurium und Konsortium aus agilitätsverrückten Menschen in der Stadtverwaltung Leipzig, könnte man so sagen. Ich will gar nicht so sehr die Historie jetzt hervorheben. Es ist aber aus einer agilen Woche 2018 entstanden. Da haben sich einfach Menschen zusammengefunden aus den unterschiedlichsten Bereichen, egal ob operative Ebene oder Führungskräfte, die für sich gesagt haben, Mensch, agile Methoden, agiles Arbeiten ist was, was auch in Verwaltung geht. Nicht überall, das hatten wir ja vorhin schon, aber an der einen oder anderen Stelle. Und die einfach miteinander in den Austausch dazu treten wollten. Ist das möglich? Wo ist das möglich? Wie ist das möglich? Und dieses Team ist immer mehr gewachsen. Wir haben im Intranet einen eigenen Bereich dazu, wo man sich auch als städtische Mitarbeiterin, städtischer Mitarbeiter informieren kann. Und der letzte Freitag im Monat gehört diesem Team insofern, als dass wir dort immer von 13 bis 15 Uhr uns zusammen treffen, an verschiedenen Orten, durch den einen oder die andere vorbereitet und miteinander entweder diskutieren oder aber auch Methoden ausprobieren. Das ist also schon auch ein Explorationsraum, wo ich selber die Gelegenheit habe zu sagen, Mensch, ich habe da eine tolle neue Methode kennengelernt, ich würde die gerne mal mit euch ausprobieren. Oder eben auch so ein bisschen Peer-to-Peer-Learning von den anderen, gute Methoden oder gute Ideen zu generieren und mitzunehmen und das auszutesten und dann für mich in meinem Arbeitsalltag entscheiden zu können, ob ich das vielleicht weiterverwenden kann, genauso oder abgewandelt. Und auch das ist wieder, und das ist ganz toll, natürlich ein Netzwerk. Aus fast allen Dezernaten sind dort Beschäftigte, die uns als Stadtverwaltung in der bereichsübergreifenden Arbeit zusammenfinden lassen. Es entstehen also auch wirklich Projektideen und Dinge, die wir umsetzen durch diese Verbindung über dieses Team und die Ideen dort. Das ist sehr empfehlenswert und ich möchte an dieser Stelle auch gerne eine Einladung an alle Beschäftigten aussprechen bei uns, die vielleicht jetzt Lust haben, mal vorbeizukommen. Es braucht keine Vorkenntnisse, jeder ist willkommen. Einfach mal vorbeischnuppern.
Genau, im Intranet findet man den Raum und ich packe den Link auch gerne in den Intranet-Artikel. Der ein oder die andere fragt sich jetzt aber vielleicht, Agilität und Verwaltung, passt das denn überhaupt zusammen? Gibt es wahrscheinlich nicht die eine Antwort drauf, oder?
Ja, doch, die Antwort lautet Jein. Genau, es kommt drauf an, es wäre genauso wie Jein. Also ich würde erstmal sagen, ja, auf jeden Fall passt das zusammen, weil auch eine Verwaltung, die vielleicht so ein bisschen den Anschein eines großen Tankers erweckt, darf und kann Schnellboote haben, die irgendwie bestimmte Dinge vorantreiben und nach vorne bringen. Und es gibt viele Bereiche auch in der Stadtverwaltung, wo Kreativität gefragt ist, wo neues Denken gefragt ist, wo neue Ideen gefragt sind. Aber, und deswegen Jein, an einer anderen Stelle auch ganz klar Nein. Ich halte es für schwierig zu behaupten, Agilität muss jetzt irgendwie in der Verwaltung Einzug halten und alle Prozesse müssen irgendwie agil umgesetzt werden. Dafür gibt es, glaube ich, einfach viel zu viele gar nicht so komplexe Prozesse, sondern eher manchmal komplizierte oder auch strukturierte Prozesse, die vielleicht auch manchmal einer Digitalisierung oder einer Vereinfachung bedürfen, aber nicht mit agilen Methoden leben, die man da aufdrücken müsste. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass wir miteinander in der Verwaltung nicht unterscheiden zwischen den Coolen, die irgendwie agil arbeiten und den Uncoolen, die das nicht tun, sondern dass wirklich sehr deutlich sein muss, dass das seine Berechtigung hat, aber auch seine Grenzen.
Hast du ein Beispiel dafür, was für agile Methoden du schon in deiner Abteilung ausprobiert hast oder vielleicht auch regelmäßig anwendest?
Ja, ich habe vielleicht so zwei Sachen. Ich habe eingeführt, als ich neue Abteilungsleiterin wurde, dass wir uns zweimal im Jahr als gesamte Abteilung zu einer Klausur treffen. Das heißt, alle Beschäftigten aus allen Sachgebieten und wir sind wirklich sehr unterschiedliche Sachgebiete, die auch an ganz vielen dezentralen Orten verstreut sitzt. Und wir nutzen diese Abteilungsklausuren, um dort mit agilen Methoden, Fishbowl, World Café oder anderen Methoden, uns einfach zu verschiedenen Themen auszutauschen und zu nähern. Manchmal extern moderiert, manchmal nicht. Und insbesondere habe ich für diese Abteilungsklausuren auch eine Gruppe gegründet, eine Pilotgruppe in der Abteilung, die aus operativ Beschäftigten aus allen Sachgebieten besteht, die miteinander diese Klausuren planen und dann auch mit mir durchführen. Also da ist es mir, glaube ich, ganz wichtig, diese hierarchischen Strukturen an der Stelle aufzureißen und alle mit in das Boot zu holen, die da Interesse haben und damit beschäftigt sind. Und ich habe bei mir in der Abteilung Spitze das Delegation Board eingeführt. Gleich in unserem Büro sieht man das ganz groß, wo wir so die ersten abteilungsübergreifenden Dinge gesammelt haben und einsortiert haben, wer ist verantwortlich sozusagen für welche Prozesse. Dass man dort sehr klar sieht, die Urlaubsplanung im Sachgebiet bestimmen die Mitarbeitenden gemeinsam mit ihrer Führungskraft oder eben bei den Abteilungsklausuren ist die Pilotgruppe federführend zuständig oder bei der Urlaubsplanung bedarf es dann eben doch der Zustimmung der Vorgesetzten, dass wir so ein bisschen da uns miteinander strukturieren. Wir haben da auch noch Luft nach oben und probieren immer mal Dinge aus. Aber wie gesagt, auch da ist nicht immer alles überall gerade zur richtigen Zeit das Richtige. Manchmal ist auch eine ganz klassische Dienstberatung, die einfach so funktioniert, wie sie schon immer funktioniert hat, sehr gut.
Und wenn man dir auf LinkedIn folgt, weiß man, dass du diese Abteilungsklausur im Sommer auch schon mal in den Park verlegst oder nach Feierabend mit KollegInnen gemeinsam Hochbeete baust. Wie kommt es denn zu solchen Aktionen und ja, warum ist dir das wichtig?
Also ich glaube, als allererstes ist mir das wichtig, weil ich das selber so gerne mache und mir das einfach Spaß macht und das auch so meinem Naturell entspricht. Das passt jetzt wieder dazu, dass das vielleicht nicht für jeden oder jede was ist und ich würde auch nicht die Letzte dazu zwingen, da mitzumachen. Ich glaube, wir verbringen meistens am Tag mehr Zeit auf der Arbeit, während die Stunden draußen hell sind oder wir Zeit haben füreinander, als wir zu Hause verbringen. Und deswegen sollte es uns auch auf der Arbeit besonders gut gehen und wir sollten es uns gut miteinander machen. Das ist mir wichtig. Und gerade diese kleinen Team-Events einmal im Jahr bei uns in der neuen Liegenschaft in der Perlikstraße, die führen einfach dazu, dass die Räume auch durch die Mitarbeitenden entsprechend gut genutzt werden, weil das, was man sich zu eigen macht, für das man irgendwie Verantwortung gemeinsam übernimmt, das wertschätzt man gemeinsam und das ist so etwas, was sich so trägt. Und es gibt immer wieder Leute, die Lust haben, dabei zu sein, sonst würde ich das nicht weiter tun. Und es entsteht auch, wie gesagt, beispielsweise bei dem Hochbeetbau in jedem Jahr schon eine Idee, was wir im nächsten Jahr machen. Und im April, Mai werdet ihr bestimmt bei LinkedIn lesen können, was dann als nächstes passiert ist in der Perlikstraße nach den Lasuren der Holzmöbel im vorletzten Jahr und den Hochbeeten im letzten Jahr. Stay tuned.
Genau, Janina folgen auf LinkedIn, wenn ihr wissen wollt, was als nächstes geschieht. Dann sind wir auch schon angelangt bei unserer Abschlusskategorie 3 schnelle Fragen. Und die erste Frage ist, was war denn dein Lieblingsmeilenstein, seit du bei der Stadt Leipzig arbeitest?
Mein Lieblingsmeilenstein war wahrscheinlich tatsächlich meine erste Abteilungsklausur als neue Abteilungsleiterin, die das Feedback erzeugt hat von teilweise Menschen, die seit über 30 Jahren bei der Stadt sind, dass sie sowas Tolles noch nie erlebt hätten und dass sie sich freuen, jetzt endlich auch alle anderen kennenzulernen und überhaupt erstmal zu wissen, wen es noch so alles in der Abteilung gibt. Das war schon so ein, sagen wir mal, Aha-Effekt.
Okay, und was war ein besonders prägender Moment für dich?
Besonders prägend war, dass ich, nachdem ich ja 8 Jahre Sozialarbeiterin im ASD war und jetzt im September die Leitung der Abteilung übernommen habe, im Oktober eine E-Mail bekommen habe von einer jungen Frau, die ich damals als jugendliches Mädchen als Sozialarbeiterin begleitet habe, die im Internet meine Dienst-E-Mail herausgefunden hat und mir geschrieben hat, dass sie aus Leipzig weggezogen ist, dass sie ihren ersten richtigen Job antreten wird am 1. November und dass sie mir das erzählen wollte, weil sie mir so dankbar ist dafür, dass ich sie unterstützt habe. Und das war wirklich ein sehr prägender Moment.
Ja, glaube ich. Ich habe auch ein bisschen Gänsehaut. Und wenn du an die nächsten Monate im Job denkst, worauf freust du dich? Was willst du anpacken oder umsetzen? Wo willst du dranbleiben?
Ich freue mich total darauf, weiter nach vorne zu blicken mit diesem Amt und mit dieser Abteilung und dieses Jugendamt der Zukunft irgendwie zu gestalten, was dann in 27 hoffentlich auch an dem neuen Ort nochmal so zusammengeführt wird. Aber ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Abteilungsleitungskollegen und meinen Amtsleitern an der Stelle und vor allem mit meinem Team. Und ich freue mich darauf, dass wir hoffentlich zeitnah in diesem Jahr jetzt eine neue, gute ASD-Leitung finden, sodass ich meinen Kompetenzbereich wieder besser da bespielen kann, wo ich ursächlich bin, nämlich in meiner Abteilung Jugendhilfe.
Ja, Janina, schön, dass du da warst und uns einen Einblick gegeben hast in die Themen, die dich beschäftigen. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung nochmal und alles Gute weiter.
Das war Leipzig-Fach nachgefragt, der Karriere-Podcast der Stadt Leipzig. Noch mehr Einblicke in die Arbeit bei der Stadtverwaltung bekommt ihr auf LinkedIn und Xing. Infos rund um Karriere und Einstiegsmöglichkeiten gibt es unter leipzig.de/karriere.